Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute aus dem schönen Lichtenrade. Mit mir am Mikrofon ist Marc. Hallo Marc.
Hallo, bin auch wieder da.
Er ist auch wieder da. Ich bin wieder da, Markus Kruslinski am Mikrofon. Und wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, nämlich die bald zugelassenen E-Scooter. Wir Berliner werden damit viel zu tun haben. Ich glaube, die Firmen stehen schon in den Startlöchern und warten, dass sie die Sachen in den Verkehr bringen. Und das wird, wie alles, was man in den Verkehr bringt, zu Problemen führen und aber auch zu einer Menge Vorteilen. Und da wir aber immer dazu neigen, alles von der Problemseite anzugehen, also nicht wir, sondern wir Menschen an sich und wir Deutschen im ganz Besonderen, hat natürlich die Medienwelt schon sich über die E-Scooter ausgelassen und hat natürlich schon viel erzählt. Es würde viele Unfälle geben und man erwartet eigentlich großes Chaos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte es eigentlich vielleicht am Start ein bisschen, aber gar nicht so schlimm, wie es alle machen.
Kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Man muss natürlich einige Sachen bedenken, aber
ich glaube, wenn man sich nicht überschätzt, und E-Scooter gefahren bin ich schon auf Messen, da war noch nicht davon die Rede, dass die mal in eine Zulassung kriegen sollten. Das war auf einer Fahrradmesse in Kreuzberg, da bin ich die mit Niklas zusammen, also mit meinem Sohn. Mein Sohn ist 14 jetzt, als er mit mir fuhr, war er 12 oder 13, das ist anderthalb, 2 Jahre her, 12 müsste er gewesen sein. Da haben wir uns beide einen E-Scooter ausgeliehen damals, der einen Heckmotor hatte mit 350 Watt und der sollte 18 km/h fahren in der Spitze. Und das funktionierte so, man hatte keinen Gasgriff und nichts, sondern man hat wie mit einem normalen Tretroller so einen Impuls gegeben. Also man schwang an und irgendwann hat dieser Motor gemerkt, okay, der will wohl fahren, derjenige, und hat eine Motorkraft sukzessive steigend dazugegeben. Also je länger man rollte, umso schneller wurde der. Das war intuitiv gut beherrschbar, wirklich gut. Und man hatte diesen Punkt irgendwann, also Niklas und ich, wir sind durch die Hallen da mit 18 km/h Spitze durch. Und auch Niklas mit seinen 12 Jahren konnte das beherrschen.
Das glaube ich auch, ist nicht so das Problem, dass Kinder lernen da wahnsinnig schnell. Ja. Also ich meine, wenn ich dann auch sehe, wie sie auf manchen Skateboards oder Snakeboards oder sonst was alles stehen, wo ich mich nicht mehr rauf traue, nee. Und wo ich mich nur 2 Meter fortbewegen würde. Und das lernen sie, glaube ich, relativ schnell. Ja. Das ist genauso wie beim Skifahren. Wenn du auf dem Brett dann draufstehst, runter kommst du ganz gut. Aber was ist in Gefahrensituationen und wenn du ans Bremsen denken musst? Ne?
Jetzt müssen wir kurz mal den Übergang finden. Die E-Scooter, von denen jetzt die Rede ist, das werden technisch höherwertige Fahrzeuge sein, als es damals zu fahren war. Die werden relativ gute Achsen haben, die werden etwas größere Querschnitte bei den Rädern haben. Die haben eine vorgeschriebene Art und Weise der Bremse, nämlich eine elektrische und eine mechanische. Sie haben ein Bremslicht, sie haben ein Licht vorne, sie haben einen Gashebel. Die Geschwindigkeit soll auf 20 km/h begrenzt sein. Ich finde das relativ viel für so ein kleines Fahrzeug. Andere Länder haben da andere, es gibt so Ausreißer, ich glaube in Australien gibt es davon bis 30 km/h, irgendwo anders habe ich mal gelesen, 12 bis 16 km/h fände ich auch wenn man jetzt nur über 4 km/h redet, aber in dem Bewegungsbereich sind 4 oder 8 km/h doch eine ganze Menge und 12 km/h hieße dreifache Geschwindigkeit des Gehens, würde in meinem Kopf komplett ausreichen. Jetzt ist natürlich so, nödelt man mit 12 km/h auf einem komplett leeren Radweg hin, ist das langsam. Ja. Fährt man mit 12 km/h durch eine Fußgängerzone, wo viele Leute sind, ist das schnell. Also auch hier Geschwindigkeit einsteinmäßig relativ.
Oder noch in einer verkehrsberuhigten Zone oder sogar direkt auf dem Fahrradweg, auf dem Fahrradstreifen, wo nebenbei die Autos fahren.
Genau. Also die Regel soll ja sein, die Fußgängerwege dürfen nicht benutzt sein, so ist jetzt der Vorschlag. Radwege sind zu benutzen und wenn kein Radweg mehr ausreicht, dann ist die Straße zu nutzen und wenn alles nicht, man redet wohl auch von Fahrzonen für diese Scooter, will man noch da, oder Gemeinschaftsfahrzonen, obwohl ich finde, Gemeinschaft funktioniert in Deutschland verhältnismäßig schlecht, also sobald sich Fahrradfahrer und Fußgänger und womöglich E-Scooterfahrer etwas teilen sollen, wird es Probleme geben. Die sehe ich schon so kommen, wie sie sind. Teilen ist nicht die große Nummer der Menschheit. Also
gut, aber ich meine, diese Diskussion hatten wir auch schon alles mit Rollschuh fahren oder Inlineskaten.
Überall. Ja, also man kommt immer wieder darum, wenn ein Verkehrsraum gemeinschaftlich genutzt werden soll, dann kommt es nun mal zu Abstimmungsproblemen. Das ist so, das ist gegeben. Und da liegt es an der Vernunft immer wieder. Man kommt immer wieder zurück. Es liegt an der Vernunft der Menschen, damit klarzukommen und sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Ist machbar und ich halte den E-Scooter, ehrlich gesagt, in meinem Kopf für eine Ergänzung, die Sinn machen kann, wenn man den Einsatzbereich gut zusammenfasst. Und mein Einsatzbereich, man macht sich da mal Gedanken, wie kann es sein oder wie macht so ein Verkehrsgerät Sinn? Und im Sharing-Bereich, also es wird ja passieren, dass Sharing-Firmen kommen werden, die werden die Dinger in die Straßenlandschaft stellen, so wie sie es jetzt mit E-Bikes, Fahrrädern und allem Möglichen machen.
Habe ich in Paris auch schon gesehen.
Ja, Paris ist sehr weit vorne, was die Scooter-Geschichte betrifft. Die haben das schon. Da werden wir nachher noch kurz drauf kommen. Paris wird so ein Stichwort sein. Das ist interessant, was da passiert ist. Aber hier wird es ja so sein, dass die Sharing-Firmen kommen werden. Sie werden uns hier hinstellen. Wir werden Apps auf dem Handy haben. Wir können von so einem Roller einfach Gebrauch machen, fahren ihn und werden ihn abstellen. Und mein Gedanke dazu ist immer wieder, wenn ich dazu komme, ist immer dasselbe Beispiel. Ich komme an einem XY-Bahnhof an und habe noch eine Strecke zu überwinden von 2 Kilometern und könnte jetzt sagen, ich warte auf den Bus oder ich nehme so einen Scooter und roller die 2 Kilometer dahin in ein paar Minuten. Bei 15 km/h, 20 km/h geht das auch schnell. Dann sehe ich da durchaus einen Sinn. Also ich kann da für mich einen Sinn erkennen, zu sagen, ich springe auf so einen Scooter, kuller die 2 Kilometer ab, stell ihn da ab und jemand anders benutzt ihn weiter.
Das muss ja auch noch nicht mal in diesem Sharing-Bereich sein, so wie es mit den E-Bikes ist, die überall rumstehen, sondern ein Scooter ist ja auch so handlich und kompakt, dass du den ja dann halt auch zusammenfalten kannst und in einer S-Bahn quasi sozusagen...
Sofern er dir gehört. Aber
Ja, klar.
Ich glaube aber, die Preise, also man muss da ehrlich sein, diese E-Scooter, die eine Zulassung bekommen, es gibt da in Berlin auch ein Fachgeschäft, man kann da, jeder, den das interessiert, der kann sich bei scooterhelden.de mal informieren. Die sind sehr weit vorne. Die machen auch eine Menge. Die Scooterhelden haben auch einen guten YouTube-Kanal. Die machen eine Menge Videos, wo sie die Fahrzeuge testen, wo sie zeigen, wo die Vor- und Nachteile sind. Meistens auf dem Tempelhofer Feld. Die machen das sehr, sehr gut. Ich würde mir wünschen, also das ist auch einer meiner Ideen, dass ich die mal anschreiben werde, ob es eine Idee ist, ob die das über den, wenn sie das Tempelhofer Feld als Ort schon nutzen, warum soll man nicht sowas wie eine Scooter-Fahrschule auch mal machen? Also man macht es ja bei den Segways auch. Es gibt ja auch im Tempelhofer Feld die Möglichkeit, Segway zu fahren. Da ist ja am Anfang auch so eine Einweisung mit so einer kleinen Fahrschule, wo man so ein bisschen probieren muss, dass man das Ding beherrscht. Und dann darf man damit rumfahren. Und ich würde mir das für die Scooter auch wünschen. Erstmal, dass die Leute sehen, wie fährt so ein Ding. Das nimmt die Hemmung, das nimmt die Angst. Würde ich mir wünschen, dass man da so ein bisschen was macht. Aber wie gesagt, ich werde die Jungs mal anschreiben, mal sehen, wie sie darauf reagieren oder ob sie das nicht schon selber planen. Ich glaube, die sind so weit drin in dem Thema. Jedenfalls, wenn man so einen Scooter sieht und wenn man die zugelassenen Fahrzeuge sich ansieht, die werden schon im Schnitt um die 600 Euro kosten. Es wird kein Fahrzeug sein, was mal eben Fatih seinem Junior hinstellt und sagt, hier kommst du leichter zur Schule, mein Freund. Also 600 Euro, finde ich, ist jetzt nicht... Also in meinem
Portemonnaie... Also da würde ich sogar widersprechen aus meiner Erfahrung, wenn ich da sehe, was Kinder zur Schule alles mitnehmen. Also früher haben wir uns noch nicht mal unseren Walkman mitgenommen. Aber heutzutage, wenn du mal guckst, was das technische Equipment, was die Schüler mitbringen, an Wert hat, das neueste Handy... Dazu eine Boombox für 400 Euro, die teilweise die ganzen...
Kopfhörer für 300 dazu, weil ja sonst keine Musik rauskommt.
Also das sind Werte, die eigentlich, wenn man sie kaufen würde, jetzt nochmal neu, weit über 1.000 Euro kosten.
Das ist ein bisschen unverhältnismäßig. Also finde ich.
Und von daher, da gibt es dann eher noch ein paar vernünftige Eltern, die sagen, also hör mal zu, hier deine Box oder so, die nimmst du nicht mit. Oder hier die AirPods, diese Kopfhörer, die sind zu klein und kommen vielleicht in der Schule schnell weg. Aber dass die Eltern sagen, hier, dass du den Roller, den Scooter, und das ist ja, also ein Roller, dann denkt man ja früher, da ist ein 4-Jähriger drauf, der noch nicht Fahrrad fahren kann.
Aber kannst du dich, es gab ja schon mal dieses City-Roller, also es gibt ja dieses Rollersystem, ist ja eine Geschichte, die bis auf die Elektrik gar nicht so neu ist. Es gab ja diese Faltroller mit den Skateboardrädern, die gab es ja schon mal. Da haben sich auch viele Erwachsene drauf bewegt. Und ich weiß, ich war mal auf irgendeiner Cebit, da war das der Hit, zwischen den Hallen hin und her zu rollen.
Ja, also aber auch einfacher mit so einem Roller zu fahren, wo vorne ein Lenker dran ist, als wenn du da ein Skateboard hast, ne?
Eben. Und das ist genau der Punkt, den auch die Zulassung vorsieht. Schöne Überleitung übrigens, Grimme-Preis verdächtig.
Danke.
Die ist ja, das ist genau der Punkt, warum man sich mit anderen Elektrofahrzeugen schwer tut, ist Sinn, Haltestange. Also man hat hier sich jetzt beim E-Scooter ein bisschen lieber überreden lassen, weil man sagt, okay, wir können das System Haltestange vertreten. Und das ist genau, was andere Sachen abblockt. Man wollte im gleichen Zug, es gab natürlich gleich wieder Leute, die wollten ganz weit den Kreis haben und haben, warum denn nicht diese Hoverboards, warum denn nicht dies, warum denn nicht das? Und da hat sich der Verkehrsbereich in der Regierung ganz klein gestellt und gesagt, okay, diese Haltestange ist eine Sicherheit. Und wir wollen dieses kleine Mühe an Sicherheit, den wollen wir schon noch als Voraussetzung sehen.
Ja, ich meine, man kann es auch mit manchen Sachen übertreiben. Also soll der noch einen Spurhalteassistenten bekommen und ein Airbag und
sehe ich ganz
eine genau Rückfahrkamera?
So. Sehe ich ganz genauso. Also gewisse Verkehrssicherheiten finde ich in Ordnung.
Ja,
so ein Ding sollte vernünftig rollen, vernünftig bremsen, vernünftig fahren, erkennbar sein, Licht haben, finde ich völlig in Ordnung. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig mit dem Versicherungskennzeichen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, ach Leute, ihr wollt schon wieder, das sieht schon wieder so aus, als wollt ihr mir morgen als Fußgänger ein Kennzeichen verpassen. Aber jeden Tag, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und in Berlin die Leute mit Sharing-Autos fahren sieht, also gerade so, wenn man Car-to-Go-Autos vor sich hat oder wenn man so dann weiß, oder DriveNow, oder es gibt noch tausend andere Firmen, wir machen jetzt keine Werbung schon, aber es ist halt so, immer so, dann sieht man schon, es ist ein Unterschied, ob den Leuten das Fahrzeug gehört oder nicht, und so ist auch das Verhalten. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass diese Scooter ein Versicherungskennzeichen kriegen, weil die Firmen werden sich schon absichern, wer hat das Ding gelöst für diese Zeit. Und wenn dann was ist und jemand merkt sich das Kennzeichen, also jeder, der schon mal was gemietet hat und mal sich hat blitzen lassen mit einem Mietauto oder so, der weiß, die Firmen finden einen schon ganz gut.
Ja.
Die wissen, wer das Auto oder wer das Fahrzeug hatte. Und die Registrierung über diese Apps, die ist ja auch sehr deutlich. Man muss ja meistens Kreditkartendaten hinterlegen. Es ist ja gar nicht so einfach.
Also es ist ich glaube aber, in der Bevölkerung ist das im Kopf gar nicht so angekommen. Für die ist ein E-Scooter ein Kinderroller, der noch ein bisschen motorisiert ist. Ein richtiges Verkehrsmittel ist, dass man, wo sich dann viele auch denken, ja, jetzt muss ich da noch eine Versicherung für abschließen, aber hallo.
Oder man muss sich mal klar machen.
Als Fahrradfahrer muss ich es auch nicht?
Ja, noch nicht. Ich glaube, auch da wird denen irgendwann was einfallen. Der Punkt ist ganz einfach, man muss sich mal klar machen, dass 20 km/h eine Menge Holz sind. Also sicherlich, aus der Sicht eines Autofahrers ist das Schleichen. Aber jedem, der damit Probleme hat, das einzuteilen, empfehle ich doch mal, mit dem Fahrrad mal am Stück eine Runde 20 km/h zu fahren. Mhm. Also erstmal muss man eine gewisse Kraft einsetzen, um 20 km/h dauerhaft zu fahren. Das heißt, dieser Motor, der da dran ist, einschließlich dem Akku, bringt diese Kraft. Mhm. Also es ist eben nicht ein schwaches Fahrzeug, sondern es ist ein Fahrzeug, da steht ein Mensch mit 70, 80 Kilo drauf und der beschleunigt dieses Ding auf 20 km/h. Da ist schon eine Motorkraft dabei.
Also sagen wir so, 20 km/h erreicht eigentlich fast jeder.
Ja.
Aber das auch als Durchschnitt sozusagen zu halten, hier im Stadtgebiet fahren wir eine halbe Stunde, da musst du aber ganz schön Gas geben, um das als Durchschnitt zu halten. Nein, sozusagen.
Also mit dem Fahrrad, mit meiner App, ich konnte es relativ gut. Also in meinen 13 Kilometer Arbeitsweg kann ich morgens um vor 6, wo wirklich nichts los ist und ich nur eine begrenzte Anzahl von Ampeln zu beachten habe, kann ich 17 km/h halten.
Die du hoffentlich aber auch beachtest.
Ja, selbstverständlich. Okay. Aber natürlich, ein vorbildlicher deutscher Beamter. Aber die beachte ich natürlich. Aber der Punkt ist, die kann ich halten. Da kann ich auf 17 km/h im Schnitt kommen, was gut ist. Aber nachmittags eben nicht. Nee. Nachmittags 13, 14 km/h und dann auch schon wirklich mit in den Phasen, wo man Bahn hat, wirklich reintreten. Also da sieht man auch schon, da sind 20 km/h wirklich eine Menge Holz. Also ich finde, das unterschätzt sich immer so leicht, weil man aus der Autofahrersicht 50 fährt. So, dann sind 20 km/h nichts. Das stimmt nicht. Mhm. Also schon mal gar nicht für so ein Fahrzeug. Dann wird die Fahrzeugbeherrschung natürlich auch ein Thema sein und. Aber trotz allem, ich bleib dabei, ein gutes Ergänzungsfahrzeug für die Stadt oder für urbane Gegenden auf jeden Fall, um überschaubare Strecken bis, ich würde gar nicht mal so weit gehen. Ich glaube, 3 km/h, 4 km/h.
Ach, das ist aber schon.
Ist eine Strecke, ne? Also bei 20 km/h jetzt nicht so, aber 3, 4 Kilometer auf so einem Roller stehen wäre schon mal eine ganz schöne Zeit, die man da auf so einem blöden Roller verbringt. Aber sagen wir mal, um es nicht zu weit zu halten, sagen wir mal, bis 3 Kilometer. eine Kurzstreckenüberwindung bis 3 Kilometer. Man kommt an irgendeinem Bahnhof an und man muss da und dahin. Oder der Bus ist ausgefallen, ich möchte jetzt nicht warten, ich möchte gern die 5 Stationen, die der Bus fährt, schnell überwinden. Ich möchte jetzt nicht warten, also springe ich auf so einen Roller und der bringt mich dann in der Nähe meiner Wohnung oder in die Nähe meiner Wohnung oder sowas. Da ist die Überwindung super.
Man muss, glaube ich, auch noch mal hier bei uns gucken, hier in Berlin, Straßenverhältnisse sind aber auch nicht immer so, dass es damit richtig wirklich viel Spaß macht, oder?
Das ist der nächste Punkt. Man kann die Fahrzeuge in die Landschaft kippen, aber sind sie denn gut fahrbar? Und da kommst du auf einen wichtigen Punkt. Die Beschaffenheit der Straßen, der Radwege ist, auch wenn Berlin gerade viel an den Radwegen tut, also jetzt muss man auch mal sagen, wir kriegen neue Farbe auf die Radwege immerhin. Man sieht jetzt den Radweg plötzlich überall. Man hat jetzt grüne Radwege und rote Radwege. Man weiß gar nicht mehr, wo ein Rad überall
lang fährt. Und lauter zusätzliche Poller, die aus Plastik hergestellt werden und Stadtbild verschandeln.
Ja, obwohl, das liegt aber wieder an der Unvernunft einer Seite. Natürlich hat man ja in 1000 Tests festgestellt, dass eben Autofahrer diese 1,50 Meter nicht einhalten, auch wenn sie es könnten. Das geht gar nicht mal um den Punkt, wo es nicht geht. Das passiert. Da bin ich selber nicht aus der Welt. Ich fahre selber Rad und Auto. Es gibt Momente, da kann man diesen Abstand eben nicht halten. Aber es steckt auch keiner zurück. Weder der Radfahrer, auch der Radfahrer klemmt, hält diese nicht, weil wenn ich irgendwo im zähfließenden Verkehr stehe und es sind nur noch 90 Zentimeter Platz zwischen Auto und Park, zwischen meinem und dem parkenden Auto, fährt der Radfahrer ja auch rein. Also die Rücksicht, die fehlende Rücksicht, die ist ja auf beiden Seiten
da. Dass man als Fahrradfahrer auch genauso, wenn eine rote Ampel ist und da 5 Autos schon dran stehen, sich eigentlich hinter den 5 Autos auch einordnen müsste.
Außer und sich man hat nicht den Platz und es lässt sich zu, die 1,50.
Und nicht an den Seitenspiegeln ganz knapp vorbeizwängen.
Ja.
Das beachtet ja auch keiner groß.
Genau, das ist der Punkt. Und da sind wir bei dieser Rücksichtnahme. Aber ich glaube, da sind wir an einem Punkt. Andere Länder oder andere Städte, Paris ist da ganz weit vorne. Paris hat dieses Scooter, glaube ich, schon 1,5 Jahre. In Paris hat man am Anfang ganz große Probleme gehabt. Die Dinger lagen über einer Landschaft.
So wie bei uns die Fahrräder hier.
So wie bei uns die Leihfahrräder. Die wurden überall hingeschmissen, manchmal auch in die Büsche geschmissen und. Und da hat es dann große Probleme. Aber in Frankreich hat man die Leihfirmen ganz schnell angezählt und mit relativ empfindlichen Strafen versehen. Und dann läuft sowas komischerweise. Also wenn man, sobald die dann bluten müssen, können die plötzlich 3,5 Leute einstellen, die so einen Roller auch mal aufsammeln. Hat man gemacht und man hat gleichzeitig, was ich gar nicht unvernünftig finde, man hat einen Verhaltenskodex erlassen. Also man wollte bewusst nicht so weitgehend Gesetz zu schaffen, sondern man hat einen Verhaltenskodex gesagt. Die haben gesagt, wenn diese Bewegung mit E-Scootern weiter möglich sein soll, dann sind folgende Regeln zu beachten. Ansonsten behalten wir uns vor, dieses ganze E-Scooter-System wieder ins Null zu bringen und zurückzunehmen. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Nicht über diese Strafengeschichte, wo der ihnen sagt, sollen die mich doch erstmal erwischen, sondern nein, es muss leider eine Gemeinschaft hergestellt werden. So ein bisschen Sippenhaft-Prinzip. Also jeder muss sagen, mein Fehlverhalten könnte dafür sorgen, dass es das nicht mehr gibt. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Und jedenfalls haben die einen Verhaltenskodex erlassen. Und wenn man den Medien glauben darf, ist seit Einrichtung dieses Verhaltenskodexes die Sache deutlich besser geworden. Fehlverhalten gibt es immer, aber in der Menschheit gibt es auch ein Recht auf Unvernunft. Also es zu glauben, es läuft alles glatt, Quatsch.
Wird nicht. Aber dabei fällt mir mal eine Frage ein, mit der ich mich sonst auch noch nicht groß beschäftigt habe. Das trifft ja jetzt momentan bei uns erstmal auf E-Bikes zu, die halt, so wie wir sagen, überall am Straßenrand liegen.
Also die Leihfahrräder, die E-Bikes komischerweise liegen nicht so rum, aber die Leihfahrräder, die noch unmotorisierten, gern.
Aber habe ich auch schon gesehen.
Okay.
Ja. Habe ich auch schon gesehen. Weil ich hatte auch letztens einen Beitrag gesehen, da ging es in Amerika darum. Und da haben sich auch Leute, da gibt es dann halt von den Firmen extra Leute, die sind mit den Lieferwagen natürlich unterwegs. Die sammeln die ganzen E-Bikes dann auch ein, um die dann natürlich auch wieder aufzuladen.
Ja, ja, das wird hier auch gemacht. Also Lime ist einer der, schon wieder ein bisschen Werbung, nein, Markierung, keine Markierung wegen Werbung. Wir müssen das erwähnen, um
Dieser gibt es auch noch und sowas.
Ja, ne? Es gibt also dieser Bikes und die sind aber nicht elektrisch und dann jetzt kommt Uber hat jetzt auch mit diese knallroten Bikes und so. Also wir haben jetzt in Berlin eine ganze Menge Firmen. Wir müssen die Firmen nennen, weil wir halt drüber reden, aber es ist keine Werbung, ich sag's nochmal dazu. Ja, ich habe auch gehört, dass diese Räder ja durch GPS und durch GSM-Module sozusagen ihren Ladestand angeben und dass da sozusagen Leute durch die Gegend fahren, wenn das Fahrrad ein, also wenn ich als Nutzer sage, das Ding ist kaputt, kommt jemand und liest es auf. Mhm. Wenn das Fahrrad ein Alarmsignal gibt, liest es jemand auf. Und wenn der Akku komplett runter ist, dann fährt auch jemand ran und wechselt diesen. Das passiert wohl bei mehreren Firmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Gab es denn da weiter Probleme oder weshalb hattest du das jetzt?
Nein, aber ich hätte mir halt so Gedanken gemacht, wenn ich mir jetzt so ein E-Scooter oder E-Bike nehme, woher weiß ich, wie der Ladestand der Batterie ist und wie weit ich damit wirklich komme?
Naja, gut, wie weit du damit wirklich kommst, das steht da nicht, aber du kannst natürlich davon ausgehen, du, ich sag mal, selbst die kleinen E-Bikes mit kleinem Akku haben so ein System, dass du 60 Kilometer weit kommst mit einem kompletten Akku. Und zwar gerechnet auf einer hohen Unterstützung. Ne?
Ja,
die Leihbikes, die haben zum Beispiel gar keine Unterstützungsstufenverstellung. Das heißt, du fährst wahrscheinlich auf irgendeiner mittleren Unterstützung herum und da wird der Kilometerstand noch höher sein. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, leihst du dir ein Bike und du steigst auf. Also die App sagt dir, wie viel Prozent. Ne, du wirst natürlich, wenn du 3 zur Auswahl hast, möglichst ein hohes nehmen. Und mal angenommen, du fährst bei 60% los und du fährst ein Stück und das Ding rutscht plötzlich auf 30% zusammen. Naja, dann bemühst du deine App eben nochmal und fährst mit diesem Rad in die Nähe eines, was einen ähnlich hohen Ladestand
hat. Ja, eben schon klar. Aber das finde ich ist halt auch noch so eine Sache. Genauso wie wir heutzutage jeder unser Handy eigentlich wahrscheinlich jeden zweiten Tag spätestens an die Station aufladen. Ne? Mhm. Also so muss es ja mit den Dingern auch immer passieren.
Ja, ja.
Und das ist ja dann halt auch eine Sache einerseits der Wirtschaftlichkeit. Okay, das ist dann aber nicht mein Problem, das ist ja das Problem der Firmen. Mhm. Aber ist das unbedingt umweltfreundlich, wenn da zig Autos und LKWs immer noch mal durch die ganze Stadt eiern, um die ganzen E-Bikes und irgendwie einzusammeln, um aufzuladen und.
Doch, ja, weil ein Lieferwagen, der sich dann durch die Gegend fährt, ja, vielleicht, der wird ja nicht ein Fahrrad aufladen, der lädt ja 10 auf. Verstehst du?
Ja, also schon, aber.
Ich glaube schon, dass das was bringt und ich glaube aber eher, es bringt was auf der anderen Seite, wenn Leute wirklich statt mit dem Auto eine Kurzstrecke abzuarbeiten, dann wirklich so ein Roller, E-Bike, E-Scooter, es ist mir eigentlich egal, wenn sie aber ein Alternativfahrzeug wählen, ja, dann bewegt sich zu der Zeit kein Auto. Und jedes E-Bike, jeder E-Scooter wird weniger CO2 erzeugen oder wird weniger Umweltschmutz erzeugen als jedes Fahrzeug zur gleichen Zeit. Und wollen wir ehrlich sein, wenn du heute Stadtecke in Berlin, freie Auswahl, stellst dich auf eine Kreuzung und guckst, in 90% der Autos sitzt da eine Person drin.
Ja.
So. Und das ist eben was die Bilanz ja auch nicht besser macht. Also in jedem Auto sitzt eine Person, fährt individuell herum. Und wenn diese Person aber ein E-Bike, E-Scooter XY nehmen würde, dann wäre die Bilanz einfach eine bessere. Und wollen wir ehrlich sein, und viele Fahrten sind nicht unbedingt ewige Strecken. Ich finde, wir vergleichen mal das eine mit dem anderen. Jetzt weichen wir gerade zwar vom E-Scooter-Thema ab, aber würde ich gerne mal machen. Wir müssen uns mal davon trennen in unseren Diskussionen, auch bei den Elektroautos. Passiert gerne die Diskussion, dann kommt irgendein Mittelschlauer um die Ecke und sagt, ja, aber was soll denn der Handelsvertreter machen? Der 600 Kilometer am Tag fährt, ja, der wird sich wohl kein Elektroauto holen können. Tut mir sehr leid, für den trifft das heute und morgen noch nicht zu. Aber wir reden da von einer ganz kleinen Prozentzahl von Menschen. Die Leute sollen mal ihren Bedarf nicht überschätzen. Jeder, der mit dem Auto fährt, und ich meine kein Pendler, sondern Stadtbewohner. Mhm. Und das sind viele Leute, weil die Leute drängen ja alle in die Stadt. Die sollen noch mal am Ende des Tages, die sollen noch mal morgens, wenn sie zur Arbeit fahren, ihren Tageskilometerzähler auf Null packen, ihren ganz normalen Tag abwickeln und zwar ehrlich mit sich selbst sein und am Ende des Tages, wenn sie Auto abstellen, mal drauf gucken. Also ich bin mal ganz mutig, bei ganz vielen Leuten werden da Strecken unter 50 Kilometer stehen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und diese 50 Kilometer, die wären mit einem E-Bike ein Lacher gewesen.
Also ich hatte auch mal eine Statistik gesehen und da ging es, glaube ich, darum, in Deutschland ist der durchschnittliche Weg, den die Leute zur Arbeit zurücklegen mit dem Auto, liegt bei so um die 13 bis 15 Kilometer.
Ja, 13 bis 15 Kilometer einmalige Leistung, also einmalige Strecke. So, da sind wir also bei 30 Kilometer Arbeitsstrecke.
Ja.
Und wir reden jetzt nur noch, und wollen wir ehrlich sein, wenn ein Mensch seinen 9-Stunden-Tag hinter sich hat, der macht ja keine großen Fahrten mehr. Das heißt, der fährt auf dem Rückweg vielleicht noch einkaufen, zum Sport, Also er weicht von der Strecke ab, sinnigerweise, so, und erzeugt. Also bei 15 Kilometern nehmen wir das Maximum, sind das also 2x15 sind 30, machen wir noch ein paar Karenz, sind das 38 Kilometer.
Ja.
40. Machen wir 40, das ist schönes. So, 40 Kilometer mit einem E-Bike sind kein Problem. Weder zeitlich noch von der körperlichen Energie her, aber vom Umweltschutz ganz sicher.
Ja.
Und da ist der Punkt, dieses Thema Elektromobilität muss viel weiter gedacht werden. Das kann nicht enden an, ja, aber der Handelsvertreter kann damit nichts an.
Nee. Aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel die Tatsache, dass ich mir wünschen würde, und das wäre dann halt auch nachhaltiger, wenn die Politik sagen würde, okay, jemand, der mit dem E-Scooter oder auch mit dem Fahrrad ohne E-Bike, also normal, herkömmliche Manpower unterwegs ist, dass man das auch unterstützt, man nicht extra dafür bezahlen muss, wenn ich damit in der S-Bahn gehe. Dass die S-Bahn natürlich auch so hergerichtet sind, dass dafür Vorrichtungen sind, dass ich genügend Fahrräder zur Hauptverkehrszeit auch transportieren kann und nicht, dass dann in den Geschäftsbedingungen drin steht, dass du eventuell mit zur Hauptverkehrszeit mit dem Fahrrad gar nicht in die S-Bahn rein darfst.
Nee, weil es zu eng wird.
Zu eng wird. Und das würde ich mir wünschen, wenn das mit berücksichtigt werden würde. Dann könnte man auch sagen, so wer E-Bike fährt und E-Scooter, das wäre die sinnvolle Kombination. Der muss nicht extra dafür zahlen, dass er die öffentlichen Verkehrsmittel damit nutzt.
Da bist du ja mit dem E-Scooter wieder, jetzt kann man, schön, dass du wieder, Grimme-Preis hatte ich die Überleitung. Das
wird ja also, ich habe einen Lauf.
Du hast einen Lauf, also bei dir läuft, ich sag's. Der Punkt ist, ja, da bist du mit dem E-Scooter natürlich wieder sehr gut vorne, weil du nämlich genau die Variante wählen kannst. Der E-Scooter ist ja mit Trageriemen durchaus ausgestattet. Also du kannst ja Dinge auf den Rücken packen und kannst dann in die S-Bahn und kannst halt wieder so ein Ding. Ja, es gibt halt, also da kommen wir wieder auf eine der Sachen. Es gibt halt ein Gebrauchsmuster für jedes dieser Fahrzeuge. Und anscheinend ist der E-Scooter halt für die Überwindung von Strecken, also wir bringen es immer wieder in Verbindung mit dem, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kann es mir aber auch als Ergänzung zum Auto vorstellen. Warum nicht im Kofferraum E-Scooter haben? Warum nicht das Auto an einem Parkplatz abstellen und die letzte Strecke, die letzte Meile, wie man immer so lustig sagt, mit dem E-Scooter überwinden? Also gerade wenn so Varianten kommen werden, man meckert immer über das Dieselverbot, dass die Leute da nicht mehr in die Stadt können. Wird eine Stadt wie Berlin vielleicht irgendwann mal treffen, dass die Diesel eben nicht mehr diese Stadt befahren dürfen? Ja, warum nicht an einem gewissen Punkt in dieser Stadt das Auto abstellen und dann damit weiter? Also ich will damit sagen, man muss dieses ganze Konzept Verkehr viel weiter denken. Wir müssen uns viel mehr von diesen alten Mustern trennen. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir haben früher gedacht, wir fahren vor unserer Haustür los mit dem Auto, fahren ungefähr bis vor unsere Arbeitsstelle, da steigen wir aus dem Auto aus, machen da unsere Arbeit, steigen wieder in unser Auto ein und fahren wieder vor unserer Haustür. Und ich glaube, dieses System existiert nicht mehr. Ich glaube, davon muss man sich abtrennen, weil weder die Städte werden das hergeben und ich weiß nicht, wie du es so findest, momentan entspannt sich das ja ein bisschen durch Ferienzeiten und durch Brückentage und so weiter. Aber ich finde, Berlin wird tendenziell immer voller.
Ja.
Autofahren wird immer teurer, aber ich habe das Gefühl, die Leute fahren immer mehr. Und immer größere Autos.
Aber ich finde, es ist auch kein alternativer Vorschlag, einen bestehenden Autobahnabschnitt stillzulegen und eine normale Autostraße draus zu machen. Aus drei Spuren zwei mit Ampeln, was ja jetzt auch wieder ein Vorschlag war. Da muss man halt einfach weiterdenken. Das, was wir bisher jetzt hier auch an Autobahnen haben, man kann das ja auch kombinieren, das ist wieder ein anderes Thema, Wohnungsbau, aber das war jetzt auch wieder im Gespräch, dass man solche Sachen kombiniert.
Ja, es ist immer
überbauen.
Ja, wir sind jetzt, und daran sieht man aber, wie komplex das Thema ist. Das ist eigentlich auch ein guter Beweis dafür. Diese E-Scooter sind ein Puzzlestück in einem Konzept, nämlich in dem Konzept Mobilität. Und dieser E-Scooter ist nur ein ganz kleines Puzzlestück. Aber man muss weiterdenken und man muss diese Puzzlestücke aneinander rein, um am Ende ein gutes Konzept zu kriegen. Ich bin weiter dafür, ich glaube, jedenfalls weiterhin, dass Verkehrsbetriebe können sich seltenst wirtschaftlich führen. Weiteres Puzzlestück. Also man hat einen öffentlichen Nahverkehr, der kann sich aber seltenst, der kann keinen Gewinn bringen. Der hat so einen hohen Personal- und Leistungseinsatz und so einen hohen Fahrzeugeinsatz, der muss eigentlich in staatlicher Hand sein.
Ja.
Weil der Staat die einzige Möglichkeit hat zu sagen, wir müssen dieses Jahr kein Gewinn
machen. Wir müssen nicht wirtschaftlich sein.
Wir müssen nicht wirtschaftlich sein. Wir können aus Steuermitteln gegensteuern, ja. Weil können wir auch mit gutem Gewissen. Es ist nämlich im öffentlichen Interesse.
Ja.
Und genauso.
So wie ein Sozialstaat. Ja. Theoretisch, wenn man nur wirtschaftlich handeln würde, würde es keinen Sozialstaat geben.
Nein, der würde zusammenbrechen und es würde auch nur eine gewisse Schicht von Leuten geben, die dann gut aus diesem Staat leben können.
Ja.
Und das ist der Punkt. Und wir kommen so weit vom Thema ab. Aber ja, weil es ist halt so schwierig, etwas herauszukehren, weil es halt mit anderen Sachen im Einklang läuft. Hm. Das ist eben der Punkt. In der Mobilität, und die geht uns alle an. Also es ist ja selbst, wir haben beide Kinder, selbst die müssen ja eine Mobilität sicherstellen. Die müssen zur Schule kommen. Die müssen ihre Termine wahrnehmen und so weiter. Also es ist für jeden von uns ist diese Mobilität ein Thema. Und gerade in der Elektromobilität, wir muss auf eine Sache nochmal kommen, weil die immer wieder falsch verstanden wird. Die ist mir nämlich, du hattest das vorhin kurz in unserer Vorbesprechung angesprochen. Natürlich wird der E-Scooter dafür sorgen, dass eventuell billige Herstellung oder billige Fahrzeuge, das haben wir aber in anderen Bereichen auch, das muss man jetzt nicht auf dem E-Scooter, es fahren auch genügend Motorroller durch die Gegend, die aus Herstellungen sind, wo jeder TÜV-Prüfer wahrscheinlich ein graues Haar und ein Herzkranzgefäßkatarr kriegt. Und das wird natürlich bei den E-Scootern passieren, das passiert bei allem, was in großer Menge hergestellt wird.
Und schnell auf den Markt soll.
Ja.
Damit man halt Marktanteile bekommt.
Ja. Was aber immer wieder ein Fehldenken ist, man glaubt, immer wieder, dass Akkus in Elektrofahrzeugen irgendwie mit Ausbeutung von armen Ländern und seltenen Erden zu tun haben, haben sie leider nicht. Lithium ist ein Rohstoffbestandteil in einem Akku. Es gibt derzeit keinen nennenswerten
Mangel. Kurz, das Wort leider, das Wort leider war bei dir eben verkehrt, weil sonst würdest du ja sagen, es wäre gut, dass sie ausgebeutet werden.
Nein, das stimmt. Ja, stimmt. Oh. Ja. Nein, du hast recht. Nein, sie werden, also natürlich wird man sehen, wo man, oder wird jeder Wirtschaftshersteller sehen, wo er diese Rohstoffe günstig herkriegt. Und natürlich wird es wieder Geber und Nehmer geben in so einem System immer. Ich möchte auch gar nicht sehen, dass wahrscheinlich wird Afrika da auch oder so eine Sachen auch ein Thema sein. Mhm. Aber die Ausbeutung von seltenen Erden ist leider kein Zusammenhang mit den Akkus, die da verwendet werden.
Mhm.
Es wird relativ viel für die Lithiumherstellung, das ist so ein Ausschwemmsystem, man braucht relativ viel Wasser und leider wird das oft in Gebieten gemacht, wo nicht viel Trinkwasser vorhanden ist. Also das heißt, da wird mit Wasser hantiert, was die lieber trinken sollten.
Mhm.
Aber dann, so, das ist ein Problem, aber es ist nicht das Problem der Rohstoffknappheit. Das existiert bei Akkus derzeit da noch nicht. Lithium ist wohl in guter Menge vorhanden, so sagen das alle Veröffentlichungen. Und seltene Erden, Coltan oder so, finden eher in unser Handy, aber nicht in Akkus. Also die werden woanders benutzt, die sind auch sicher Ausbeutungsmaterial, aber haben im Bereich dieser ganzen Geschichte und der Lithiumherstellung ist wohl China ganz weit vorne, die haben aber nichts mit dieser Geschichte, also es gibt kein Ausbeutungspotenzial seltener Erden, das passiert nicht. Deswegen ist die Geschichte E-Roller, E-Bike, E-Scooter von der Akkuseite erstmal kein Problem, obwohl ich mir weiterhin wünschen würde, dass die Wissenschaft Alternativen erarbeiten sollte.
Mhm.
Also der Lithium-Akku kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil ehrlich gesagt, je höher die Kapazität, desto besser.
Mhm.
Ob in unserem Handy oder in meinem E-Scooter oder E-Bike, je weiter die Dinger fahren, umso besser.
Ja,
und je seltener wir die laden müssen, umso besser. Aber das ist kein Problem. Also da gibt es immer wieder das Missverständnis, man würde da seltene Erden ausbeuten. Tut man nicht. Das passiert nicht.
Mhm.
Sicherheit, Thema, Brandsicherheit. Wir hatten auch in der Vorbesprechung das Thema, dass es ja auch die Vorfälle gab, dass so eine Dinger mal abgebrannt sind. Das gab es bei den Hoverboards ganz viel, bei den Billigherstellungen, dass da diese Lithium-Akkus, also ein Lithium-Akku hat sozusagen mehrere Schichten, was durch eine Membrane getrennt ist und wenn sich diese beiden Stoffe, die übereinander liegen und die Spannung erzeugen, zueinander finden, wenn die Trennschicht weg ist, dann brennt's. Und zwar derartig, dass man schwierig löschen kann, weil für diesen Brennvorgang ist kaum Sauerstoff notwendig. Also es gab ja mehrfach schon Vorfälle mit Elektroautos, die dann schwer zu löschen waren, weil die halt auf dem Rücken lagen und sich diese Akkus über 3 Tage immer wieder entzündet haben.
Ja, oder nicht nur die Akkus, sondern wenn wir jetzt von E-Scootern reden, da denkt man ja auch eher so ein bisschen an den häuslichen Gebrauch, das nimmt man mit in die Wohnung und so wie ein Handy packen wir es zu Hause an die Steckdose ran. Und jeder, der schon mal sein Handy aufgeladen hat und das Netzteil angefasst hat, merkt auch, ein Netzteil wird warm.
Ja, genau.
Und da fängt es schon mal an, ne?
Also und in einem E-Scooter ist halt schon ein Akku in einer gewissen Größe drin. Das muss man sich, also da das Trittbrett, auf dem man steht, ist meistens Akku. Ja. Also da ist ein Hohlraum drin und da ist eine Menge Akkufläche drin, weil sonst würde sich das Ding auch nicht über eine gegebene Zeit bewegen. Das ist alles sehr schön, aber auch da mit der Sicherheit, da muss man, also ich sag mal, im Modellbaubereich arbeitet man gerne mit LiPo, also mit Lithium-Polymer-Akkus, die sind auch haben eine hohe Energieausbeute, haben aber eine gewisse während des Ladevorganges, wenn man da mit falschen Temperaturen arbeitet, die Gefahr, dass sie brennen können. Aha. Und im Modellbaubereich nimmt man Ladesäckchen, also das heißt, man hat den Akku in einem brandfesten Behältnis oder man nimmt eine alte Bundeswehr-Munitionskiste oder so. Also man ja, sehr beliebt, diese Metallkisten, weil die nämlich feuerfest sind.
Gut, ja.
Und man tut den Akku halt während des Ladevorgangs in einen Schutzbehälter, damit, falls dieser Fall eintritt, nicht die Wohnung abbrennt. So.
Ohne Munitionsreste aber.
Meistens ohne Munitionsreste. Also man sollte vielleicht auch sehen, dass man da Bundeswehrbestände nimmt und nicht US-Bestände, weil die auch gerne mit Uran rumgeschossen haben. Und das ist dann schlecht. Da würde ich dann nochmal die Kiste durchlesen.
Für eine strahlende Zukunft.
Genau, für eine strahlende Zukunft. Genau. Und der Punkt ist, nein, also was ich glaube, ist, dass es auch für diesen Punkt, für diese Gefahreneinschränkung einfach Lösungen gibt. Und wenn man den Teil des Scooters, wo halt der Akku drin ist, dann muss ich halt wirklich mal, ich meine, ein Säckchen aus feuerfestem Stoff und so weiter da hinten rüber zu packen während des Ladevorgangs, ist wirklich nicht übermäßig viel Arbeit. Und es ist ein lösbar, also ich will damit sagen,
es gibt... Ja, aber es ist richtig, weil die, du weißt doch, die Firmen sind auf Profit aus und es wird an jeder Kleinigkeit gespart.
Ja, natürlich.
Haushaltsgeräte, So ein Mixer oder so könnte viel länger halten, wenn die Zahnrädchen da drin nicht aus Plastik wären, sondern 1 Cent würde es mehr kosten, um das alles aus Metall zu machen.
Ja, aber
und schon würden die Dinger 10 Jahre länger halten.
Ja, das will man ja nicht.
Das will man nicht. Nee, genau. Aber genau,
aber das kann so ja nicht der Sinn. Also ich glaube nicht, dass für das Image der ist. Also ich glaube mal, wenn dir zu Hause der Mixer kaputt geht, dann hakst du im Kopf ab und sagst, ja, der hat sein Leben ausgelebt, ich kaufe mir einen neuen. Aber ich glaube, beim E-Scooter, wenn der an deiner Ladestation abbrennt, ist der Imageverlust sehr hoch.
Also, ja.
Wenn in deiner Wohnung anfängt, dein E-Scooter zu brennen, dann sagst du jetzt nicht, oh, ich kauf mir mal einen neuen.
Also. Wenn du bemerkst, dass es davon ausgegangen ist, ja.
Das siehst du schon. Also, sagt dir die Feuerwehr, wo du
ausgegangen.
Also, wenn deine Wohnung nicht mehr da ist, sagt dir die Feuerwehr schon, wo der Brand entstanden ist. Und wenn da zufällig der E-Scooter stand, ist schwierig.
Ja, ja.
Nein, aber der Punkt ist, natürlich wird es das geben. Wir werden das ja auch gut beobachten können. Ich sage mal, ich glaube, dass mit Erlaubnis, gerade in Berlin, werden in kurzer Zeit hunderte dieser Fahrzeuge in die Landschaft schwappen. Und wir werden sehr live beobachten können, wann die Dinger abbrennen. Also ich glaube, dass die Akkutechnologie, also auch bei den Elektroautos, wollen wir mal ehrlich sein, wir reden da doch von Einzelfällen. E-Bikes.
Ja.
Wir haben mittlerweile 100.000 E-Bikes in diesem Land, Millionen, und wir hören nicht, dass jeden Tag eins abbrennt. Also ich will mal damit sagen, dass dieses Problem, Billighersteller, um Stückzahlen zu erreichen, ein Problem ist, eine Herausforderung ist, aber ich glaube kein großes Problem, weil sonst würde ständig irgendwas brennen.
Richtig, aber ich bin der Meinung, dass die E-Scooter in den Köpfen der Menschen auch ein billiges Produkt sein sollen, weil es ist nur ein Roller sozusagen, weißt du?
Und ich glaube, das Problem ist, dass es in den Köpfen der Leute ein Spielzeug ist.
Genau.
Und das ist ein großes Problem. Dass es ein Verkehrsmittel ist, das muss ich erst noch zeigen. Das muss den Leuten klar werden. Und ich glaube, die Optik, wenn man so einen E-Scooter sieht, bis darauf, dass die Lenkstange ein bisschen dicker ist, ähnelt er doch einem Kindergefährt.
Ja, ja, klar. Und deswegen die Zielgruppe wird nicht die 50-Jährigen plus sein, sondern maximal bis zum Studentenalter vielleicht, die das dann auch so nutzen, so wie wir es jetzt gesagt haben, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so das mehr kombiniert. Oder halt der Familienvater, der vorher sein Kind noch zur Schule vorbeibringt und dann zur Arbeit fährt, wird der sich noch einen E-Scooter nehmen?
Ich würde es machen. Also ich bin da mal am Überlegen.
Aber die größte Zielgruppe sind doch diejenigen, die meinetwegen noch in der Ausbildung sind.
Ich glaube, die größte Zielgruppe werden Sharing-Nutzer sein. Ich glaube, dass dieses Ding, ich glaube zu verstehen, worauf du hinaus willst, und ich glaube, was du ansprichst, ich glaube, dass dieses Produkt E-Scooter am Anfang ein reines Sharing-Produkt wird. Es wird nicht so sein, dass die Leute das viel sich selbst anschaffen. Also es gab ja auch zum Beispiel eine ganze Zeit lang Longboards mit Elektroantrieb, wo man so einen Sender in der Hand hat, der dann den Elektromotor antrieb. Das sind Nischenprodukte. Also ich glaube schon, es wird in einer prozentualen Zahl, wenn ihr jetzt mir eine Zahl ausdenken sollte, obwohl ich es gar nicht weiß, glaube ich, in Berlin wird es so sein, dass 90% das Ding als Sharing fahren und 10%, ein paar Irre, werden sich so ein Ding kaufen. Aber auch nur die irgendwie so einen überschaubaren Weg zum Büro haben, die dieses Maß genau abschätzen können, dass es ihnen was bringt. Und das werden vielleicht 10% der Nutzerzahlen sein. Wir werden da nicht von riesigen Zahlen leider sprechen. Ich glaube, dass das wird nicht kommen, weil das wird auch dafür sorgen, da wird auch wieder das Problem sein, der Scooter wird am Anfang ein kleines Luxusprodukt sein, dann wird er nicht gut bezahlbar sein und dann wird etwas kommen, dann werden Billigprodukte auf den Markt schwappen, die werden aber wieder nicht so ganz toll sein und da wird es ein bisschen hin und her geben, aber ich bin der Meinung, das wird am Anfang ein reines Leihgeschäft werden. Und selbst das wird sich im Rahmen halten. Das wird ein Sharing-Produkt werden.
Ja, und das, ich meine, das ist ja auch ein Saisonartikel.
Das ist aber ein Fahrrad auch. Also fährst du im Winter mit dem Fahrrad. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, selbst wenn ich morgens rausgucke, also wenn es nicht stabil 10 Grad plus sind, dann fahre ich auch nicht Fahrrad morgens. Um 5 Uhr, weißt du?
Aber natürlich hat ein Fahrrad auch immer noch gegenüber dem E-Scooter den Vorteil, dass du einerseits noch ein bisschen schneller bist im E-Scooter und schlechte Straßenverhältnisse, also durch Witterung oder so, macht ja erst recht keinen Spaß.
Aber wieder, verschiedenes Gebrauchsmuster. Auf dem Fahrrad bei schlechtem Wetter bin ich vielleicht bereit, mir ein Jäckchen anzuziehen und zu sagen, ich fahre jetzt im Regen.
Ja.
Ein E-Scooter ist ein Spaßprodukt. Oder wie gesagt, ein Nutzprodukt, wo man sagt, ich überwinde jetzt eine kurze Strecke.
Ich weiß nicht, wie lange sich ein E-Scooter letztendlich hält. Wir machen jetzt, glaube ich, einen ganz großen Aufriss, dass wir das alles zulassen. Und
vielleicht wird es im Sande verlaufen.
Ja.
Vielleicht wird es gar nicht so einen großen Nutzen.
So wie du sagst, zwischen Oktober und März wird die Nutzbarkeit schon eingeschränkt sein.
Ja.
Du kannst nicht so viel transportieren. Also wenn du dann noch eine Einkaufstasche hast, ist es ja eigentlich auch nicht so super, damit zu fahren.
Nein, deswegen meine ich, das Gebrauchsmuster eines Scooters ist eingeschränkt. Obwohl ich glaube, dass ein Nutzen drinsteckt. Und auch hier würde ich dir recht geben, vielleicht machen wir uns mit einem Thema heiß, was nachher gar nicht so heiß wird. Vielleicht müssen auch Firmen, die kommen, wieder aufgeben. Also in Frankreich gibt es 8 Sharing-Firmen in Paris. Ich weiß gar nicht, ob die alle eine langfristige Überlebenschance haben. Ich glaube, auch da mendelt sich der eine oder andere noch raus. Und auch hier wird passieren, hier wird ein großes Schwappen kommen. Und das, man muss ja mal sehen, der Scooter steht auch in Konkurrenz zu den E-Bike-Verleihern. Und auch diese ganzen Verleiher, diese Leihfahrräder, die werden auch irgendwann merken, wir machen das mit dem normalen Fahrrad
nicht. Oder Leih-Mopeds, ne?
Gibt's ja genau. Also ja, auch aus Frankreich, diese E-Roller. Und die werden sehen, ist da was, Leute, sobald da kein Motor dran ist, brauchen wir das nicht mehr. Also meine Vision ist oder meine Vorstellung ist, die Leih-Fahrräder werden aussterben. Die werden durch Leih-E-Bikes ersetzt werden, weil die Leute, das ist einfach besser an den Mann zu bringen.
Aber das wird sich auch jetzt auch hier in Berlin mehr auf den Innenstadtbereich konzentrieren.
Ja, genau. Da, wo es schwierig ist, mit dem
Autokorre zu kommen. Außerhalb des S-Bahn-Ringes sozusagen. Das ist ja bei uns immer hier so in Berlin, wer es nicht kennt. Wir haben ja für die öffentlichen Verkehrsmittel verschiedene Tarifbereiche. Da gibt es einen S-Bahn-Ring und innerhalb des S-Bahn-Rings, da darf man auch nur mit der Umweltplakette mit dem Auto rein eigentlich. Ne? Und da wird es ja immer voller. Und da ist, glaube ich, auch der momentan der Markt, wo sich diese ganzen E-Produkte tummeln.
Und warum?
Knapp weil außerhalb.
Nee, da bringt das nichts. Warum tut es das? Sinn. Weil sich genau in diesem Bereich die Anzahl der Fahrzeuge stark erhöht. Und was heißt der Vorteil des E-Scooters, des E-Bikes? Der Platzbedarf pro Fahrzeug ist deutlich geringer.
Ja, logisch.
Und da ist der große Vorteil. Und da müssen wir hin, dass wir können nicht verhindern, dass da viele Personen sich in einem gewissen Kreis bewegen. Also müssen wir verhindern, dass die eine Person in einem riesen Auto sitzt und einen Platzbedarf von 3 Quadratmetern hat. Nein, wir müssen sie dazu bringen, ein Fahrzeug zu wählen, was einen kleineren Platzbedarf hat, damit sich diese Masse Menschen auf einen kleineren Raum überhaupt noch frei bewegen kann und vernünftig bewegen kann.
Deswegen hast du ja auch bei den Carsharing-Autos, bei den Carsharing-Sachen, zum Beispiel viel den Smart, ne?
Ja, obwohl die auch gerne jetzt auf die A-Klasse und so, auch Car2Go hat gemerkt, es ist schon schön, ein richtiges Auto zu fahren.
Ja, aber wie gesagt, vom Platzbedarf her macht das Sinn. Und das, wenn eine Stadt sozusagen auch ein Verkehrskonzept vorlegen würde, sollten sie eigentlich genau solche Sachen fördern.
Ja, bin ich genauso. Du hast gesagt, wir wollen noch mal sehen, wie weit die Sache überhaupt geht. Freiwillig oder nicht, du hast wieder mal eine tolle Überleitung geliefert, nämlich zu einem Produkt, was es schon mal gab und was auch am Anfang als großes Heil des Fortbewegens gesehen wurde und aber nachher gar nicht so wurde und sich in eine völlig andere Richtung entwickelt hat. Aber wir werden kurz darauf eingehen in unserem Finale unserer Sendung, warum das eigentlich gar nicht so schlecht ist, nämlich der Segway. Der Segway hat unglaubliche Wellen geritten, kommt in unglaublich vielen Filmen vor. Gerne beim Kaufhauskorb, wo der Sicherheitsmann da durch die Mall fährt, was wirklich so ist. Übrigens im Alexa hat der Sicherheitsdienst auch zwei Segways. Wieder.
Auch in Amerika Polizei.
Ja, wieder ein Thema. Das Fahrzeug, auch wenn es jetzt gerade zerrissen wird und gesagt wird, ja, jetzt merkt man ja, der Segway hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Nein, er hat sich breit nicht durchgesetzt. Also nicht für dich und mich, weil er auch ein unglaublich teures Fahrzeug ist. Ja. Aber man kann nicht sagen, es ist ein nutzloses Gefährt. Es ist eine Starttechnologie. Es ist eine Technologie eines der ersten Ausgaben. Es ist eine Starttechnologie eines sich selbst stabilisierenden Fahrzeugs. Und das wird eine Trägertechnologie sein für spätere Fahrzeuge. Wir werden dieses Konzept wiedersehen. Ich bin ganz sicher, dass Autos, es gibt ja diese so kabinenartige wie Fahrräder, die so auf einer Spur fahren, also die so auf einem wie ein Fahrrad sozusagen hintereinander angeordnete Räder haben und so weiter, oder so, da wird man Balancetechnologien zu brauchen. Ich bin ganz sicher, dass so etwas kommen wird und dass sowas Segway-Technik haben wird.
Man muss auch bedenken, die Segway-Technik ist ja jetzt nicht mehr das Neueste.
Nein.
Also für uns, wenn jemand so ein Segway mal auf der Straße sieht, man denkt immer noch, wow, das ist eine neue Technologie.
Nee, die ist ja 10, 15 Jahre alt.
Ich bin der Meinung, also ich bin auch erst einmal Segway gefahren, hätte es jetzt nicht gedacht, aber mein Lieblingsort, mein Lieblingsthema, Disney.
Ja. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ja, doch, gibt es ab und zu mal. Da gab es, es müsste 2002, glaube ich, gewesen sein, oder 2001. Einer der Vergnügungsparks von Disney in Florida heißt Epcot. Das ist von Disney Experimental Prototype City of Tomorrow. Und da haben sie eine ganze Menge Innovationen auch vorgestellt. Und da gab es zum ersten Mal einen Segway. Und da konnte man das auch normal ausprobieren. Und das muss 2001, glaube ich, so gewesen sein.
Ja, also wir reden irgendwo, wir laborieren also an der 20-Jahres-Grenze herum. Ja. Da muss man auch klar sein, es ist im Prinzip ein altes Fahrzeug. Also wir können jetzt nicht heutige Maßstäbe ansetzen und sagen, ah, der hat sich nicht durchgesetzt. Der hat sich für einen gewissen Bereich als nützlich erwiesen, da wo der benutzt, wie du sagst, so meistens so unterstützende Tätigkeiten. Also gerne mal derjenige, der die Parkzettel verteilt, also eigentlich wäre es ein perfektes Ordnungsamtsfahrzeug, weil es für kurze Strecken sich gut macht, dann hat für große Räume, die überwunden werden mussten, wie wir sagen, der Sicherheitsdienst in einer Mall und so weiter. Also man kann ja nicht sagen, dieses Fahrzeug ist nutzlos. Es ist halt nicht in der Breite nützlich, es ist kein Auto, das wissen wir. Da haben wir halt den Vorteil, es ist für einen gewissen Arbeitsbereich nützlich. Und es ist eine Starttechnologie, es ist ein selbststabilisierendes Fahrzeug. Und ich bleibe dabei, ich habe es jetzt quasi ad hoc gesagt, wir werden dieser Technik wieder begegnen. Das wird so sein.
Ich habe auch mal Segways gesehen, die hatten sogar noch einen kleinen Anhänger sozusagen hinten dran.
Genau.
Dass man damit seinen Einkauf so hinter sich herziehen konnte.
Das ist so ein einachsiger Mini, so ein Mini-Ding. Ja, also wie gesagt, es bleibt nicht nutzlos. Und das ist auch mein Merksatz, den ich mir so aufgeschrieben habe. Also wir müssen uns klar sein, am Ende der Sendung jetzt, ganz kurzer Tipp noch für das Ende jetzt. Ganz klar, die Scooterhelden.de, wer sich jetzt für das Thema E-Scooter interessiert und über die Anschaffung nachdenkt oder über eine Probefahrt oder kann die Scooterhelden.de die Webseite besuchen. Man kann auch unter Scooterhelden bei YouTube mal suchen. Da gibt es eine Menge Videos, die super gut sind. Man kann über E-Scooter bei YouTube alles finden. Es gibt eine relativ gute, das mache ich aber in die Shownotes rein. Es gibt jetzt eine Seite, wo sich der ADAC damit befasst hat, mit dieser Frage, und hat auch die europäischen Bedingungen mal so auseinandergesetzt. Wenn man es aber querliest, merkt man, im Groben ist das nach einer gewissen Anlaufzeit gut angelaufen und wird angenommen. Ja. Das passiert. Man wird sehen, ob das eine langfristige Lebensdauer hat, sowas. Muss nicht sein, kann sein. Es wird auch örtlich unterschiedlich sein. Kann auch sein, in Paris wird noch ewig mit dem E-Scooter gefahren und wir Berliner haben da keinen Bock drauf. Kann alles passieren. Ich persönlich glaube, es ist ein Lückenfahrzeug. Dieses Fahrzeug schließt eine Gebrauchslücke und das kann gut sein. Und wenn sich alle mit ein bisschen Rücksicht verhalten, dann kann das auch funktionieren, auch in einer Stadt wie Berlin. Und letztendlich, unser Resümee war ja, jeder Mensch, der nicht in einem Auto sitzt, sondern auf dem E-Scooter steht, verbraucht deutlich weniger Platz. Und das ist ein Mangel, den wir in Berlin und in jede Großstadt hat, ist Platz. Ich meine, wenn man in New York mal über Platz redet, die haben wirklich wenig. Und da ist es wichtig, dass die Fahrzeuge sich mit weniger Fläche sozusagen bewegen, weil das mehr Freiräume gibt. Mein Merksatz, mein Schlusssatz, mir extra notiert, weil er mir so ewig oft durch den Kopf ging, war: Der E-Scooter ist nicht das gelebte Böse und der Segway ist nicht nutzlos. Ja. Am Ende soll das unser Schlusswort sein. Marc, hat mir wie immer Spaß gemacht, war super.
Gerne.
Danke für die super Überleitung. Du hattest heute einen hervorragenden Tag.
Ich sollte heute Lotto spielen gehen noch.
Lotto spielen und auf jeden Fall Grimme-Preis fällig.
Dann kann ich mir vielleicht einen E-Scooter davon kaufen.
Dann kannst du ja von E-Scooter kaufen. Genau. Ja,
hyper, hyper.
So werden wir das beenden. Ja, ich wünsche allen noch eine schöne Zeit oder unfallfreie Fahrt auf einem E-Scooter, wenn es euch dann erwischt, oder auf einem Sharing-Fahrzeug. Ja, viel Spaß damit und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.